Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt. Es enthält sehr tiefe Gedanken um die Passion und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind beim 6. Kapitel, das mit Gethsemane überschrieben ist. Gethsemane, das ist der Garten der Todesangst, die Olivenpresse, wenn man es vom Hebräischen übersetzt. Christus wie eine Olive, die in der Presse ausgepresst wird. Der Papst sagt, und das wird jeder bestätigen, der schon im Heiligen Land war, es ist einer der ehrwürdigsten Orte der Christenheit. Gewiss, die Bäume stammen nicht aus der Zeit Jesu. Der spätere Kaiser Titus hat bei der Belagerung Jerusalems alle Bäume im weiten Umkreis abholzen lassen. Ein Kommentar von mir dazu. Die Römer haben ja, wie Christus es vorausgesagt hat, einen Belagerungswall um die Stadt aufgeworfen, sodass eine große Hungersnot entstanden ist. Die Bäume hat man gebraucht für die Belagerungsmaschinen, für die Palisade, für diesen Wall und für etwas ganz Schauerliches. Es haben immer wieder versucht, Juden aus der Stadt auszubrechen. Die römischen Soldaten haben sie aufgegriffen und massenweise gekreuzigt. Jeden Tag wurden 500 Leute gekreuzigt. Man hat ihnen dann die Gedärme aufgeschnitten, weil man mitbekommen hat, dass die Goldmünzen einfach runtergeschluckt haben, um es dann, wenn es mit dem Kot ausgeschieden wird, dann wieder an diese Münzen heranzukommen. Also es muss unglaubliche Szenen hier gegeben haben. Man hat die auf diesem Belagerungswall gekreuzigt, damit die Leute in der Stadt das sehen würden, was man ihnen antut, wenn sie es nicht bald aufgeben würden. Deshalb war kein Holz mehr da und deshalb darf man auch annehmen, dass diese Bäume im Garten Gethsemane die Belagerungszeit nicht überstanden haben. Sie sind also später gepflanzt worden. Der Papst schreibt, aber der Ölberg ist doch derselbe wie damals. Wer dort verweilt, begegnet einem dramatischen Höhepunkt des Geheimnisses unserer Erlösung. Hier hat Jesus die letzte Einsamkeit, die ganze Not des Menschseins erfahren. Hier ist ihm der Abgrund der Sünde und alles Böse ins Innerste der Seele gedrungen. Hier ist von der Erschütterung des nahen Todes ist er berührt worden. Hier hat ihn der Verräter geküsst. Hier haben ihn alle Jünger verlassen. Hier hat er auch um mich gerungen. Wer der Papst jetzt keine theologische Deutung an dieser Stelle vornimmt, der hat es in anderen Stellen seines großen Werkes getan, möchte ich das ein bisschen ergänzen. Es ist ja der Ort, wo es begonnen hat, dass Christus zur Sünde gemacht worden ist. Das heißt, der Sohn hat stellvertretend für die ganze Menschheit die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen. Das kann nur den Abscheu des Vaters hervorrufen. Deshalb trifft ihn, so Hans-Urs von Balthasar und andere große Theologen, sozusagen stellvertretend der Blitz für uns. Er muss die Suppe auslöffeln, die andere ihm eingelöffelt haben. Das kann natürlich keine Theologie erfassen. Wir können es nur beschreiben, was hier vor sich gegangen ist. Auf jeden Fall hat er sich mit der ganzen Sünde der Welt beschmutzt. Er hat es auf sich genommen. Sie ist in ihn, den ganz Reinen, eingedrungen. Und deshalb hat ihn auch das Gericht des Vaters getroffen. Der heilige Johannes nimmt diese Erfahrungen auf und gibt dem Ort eine theologische Deutung, indem er sagt, auf der anderen Seite des Baches Kidron war ein Garten, Johannes 18,1. Dasselbe Stichwort hören wir am Ende der Passionsgeschichte wieder. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Der Bibelkundige weiß es natürlich sofort, was mit Garten gemeint ist. Na? Schade, dass mir jetzt keine Zuhörer zugeschaltet haben. Der Garten Eden natürlich. Es ist unverkennbar, dass Johannes mit dem Garten auf die Geschichte vom Paradies und vom Sündenfall anspielt. Er will uns sagen, dass diese Geschichte hier wieder aufgenommen wird. Im Garten geschieht der Verrat, aber der Garten ist auch der Ort der Auferstehung. Denn im Garten hat Jesus den Willen des Vaters ganz bejaht, zu seinem eigenen Willen gemacht und so die Geschichte gewendet. Immer wieder taucht ja die Frage auf an der Seelsorgesprechstunde, warum dieser Tod, warum muss der einzige Sohn des ewigen Vaters so sterben? Das hat jetzt doch nicht was mit dem Garten zu tun. Was ist nämlich im Paradiesgarten geschehen? Dort ist ein Bruch in die Schöpfung gekommen. Und dieser Bruch heißt Sünde. Dieser Bruch heißt, das steht jetzt nicht im Papstbuch, ich versuche es einfach Ihnen darzulegen, Ungehorsam. Und dieser Bruch heißt Tod. Und das sind die drei Sollbruchstellen sozusagen. Das sind die Stellen, wo das Unheil eingetreten ist. Deshalb braucht es einen, der die Sünde hinwegträgt. Ho Airon ten hamartian tu kosmo heißt es im Griechischen. Der die Sünde der Welt hinwegträgt. Das Lamm Gottes, nämlich Christus. Deshalb braucht es einen, von dem es im Philipperbrief heißt, er war gehorsam bis zum Tod. Also der den Gehorsam lebt, nicht den Ungehorsam. Und der stark genug ist, den Tod endgültig zu vernichten. Der Tod ist der letzte Feind, der vernichtet wird. Wenn Sie beim Sterben eines Menschen mal beim Todeskampf dabei waren, dann wissen Sie, warum der Tod ein Feind ist. Warum das eine Wirklichkeit ist, die so in diese Schöpfung, wenn ein Mensch zerbricht, nicht hineingehört. Das sind die Sollbruchstellen. An diesen Stellen hat die Heilung, die Reparatur zu erfolgen. Und schauen Sie, das sind so Kleinigkeiten, aber Johannes ist nichts eine Kleinigkeit. Als der Verräter hinausgeht, heißt es, es ist Nacht. Jetzt heißt es ist in einem Garten. Der Garten wird immer wieder auffällig betont. Klar, weil in einem Garten die ganze Unheilsgeschichte begonnen hat, geschieht die Heilung, die Erlösung auch in einem Garten. Die Hingabe in den Tod und die Auferstehung. Nach dem gemeinsamen Psalmengebet auf dem Weg zum nächtlichen Ruheort, so fahre ich jetzt weiter fort, macht macht Jesus drei Prophezeiungen. Er wendet auf sich die Prophetie des Sacharja an, der davon gesprochen hat, dass der Hirte geschlagen wird, das heißt zu Tode kommen wird. Daraufhin werden sich die Schafe zerstreuen, das ist bei Matthäus im Passionsbericht in der Matthäus-Passion enthalten, Sacharja 13,7 entnommen worden. Sacharja hat in einer geheimnisvollen Vision auf einen Messias gedeutet, der den Tod erleidet, und auf eine neuerliche darauffolgende Zerstreuung Israels. Also der Hirte wird geschlagen, Israel zerstreut sich. Das hat sich auch bei den Jüngern auch erfüllt. Jesus ist ja ihnen einzeln nachgegangen. Jeden hat er wieder sammeln müssen. Jedem Einzelnen ist er geradezu erschienen, den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, dem Thomas, den Elfen, als sie beieinander waren. Erst durch diese äußersten Bedrängnisse hindurch hat er die Rettung von Gott her erwartet, Sacharja. Jesus gibt dieser dunkelbleibenden Vision, die eine unbekannte Zukunft verweist, konkrete Gestalt. Der Hirte wird geschlagen, Jesus selbst ist er. Er ist der Hirte der ganzen Menschheit. Er nimmt das Unrecht auf sich, die zerstörerische Last der Schuld. Er lässt sich schlagen, er tritt auf die Seite der Geschlagenen der Geschichte. Jetzt in dieser Stunde bedeutet dies auch, dass die Gemeinschaft der Jünger sich zerstreut, dass diese angefangene neue Familie Gottes wieder auseinanderläuft, bevor sie recht begonnen hat. Der Hirte gibt sein Leben hin für die Schafe, das ist Johannes 10,11. Dieses Wort Jesu wird von Sacharja her neu beleuchtet, die Stunde dafür ist gekommen. Es kommt allerdings auch dann die Heilsverheißung. Nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Was hat Vorausgehen für uns für eine Bedeutung? Naja, da geht halt irgendeiner voran. Einer muss immer vorangehen. Nein, tiefer zu verstehen. Vorausgehen ist ein typisches Wort der Hirtensprache. Der Hirte geht voran. Jesus wird durch den Tod hindurch neu leben. Als der Auferweckte ist er vollends der Hirte, der durch den Tod hindurch auf die Straße des Lebens führt. Zum Hirten gehört beides, die Lebenshingabe und das Vorausgehen. Ja, die Lebenshingabe ist das Vorausgehen. Er geht nämlich als erster durch die Pforte des Todes hindurch, indem er den Tod vernichtet. Gerade durch sie führt er uns, gerade durch sie öffnete er die Tür in die Weite der Wirklichkeit hinein, des ewigen Lebens letztlich. Durch die Zerstreuung hindurch geschieht die endgültige Sammlung der Schafe. So steht am Anfang der Nacht auf dem Ölberg das dunkle Wort vom Schlagen und Zerstreuen, aber auch die Verheißung, dass Jesus gerade so sich als der wirkliche Hirt zeigen, die Zerstreuten sammeln und auf Gott zu uns, zu ins Leben einführen würde. Die dritte Prophezeiung werden wir dann am Freitag hören und dann auch das Gebet Jesu im Gethsemane näher beleuchten. Also Sie merken, da ist ganz schön was enthalten. Vielleicht kaufen Sie sich doch wirklich das Buch Jesus von Nazareth, können Sie das alles nochmals nachlesen, meditieren. Das kann man nicht wie einen Roman lesen. Das müssen Sie ganz tief auf sich wirken lassen, immer wieder sozusagen inhalieren, damit es sich auch tief auswirken kann. Es segne, heile und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.